Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank.
Hallo.
Der Stefan.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Heute geht es um was ganz Besonderes, eine neue Themenreihe. Und zwar dreht sich heute alles um Filme und Rollenspiel. Vor allen Dingen sehr gute Filme, die wir uns ausgesucht haben und die wir dann abklopfen auf Rollenspieltauglichkeit. Dabei haben wir uns heute zwei Perlen ausgesucht, nämlich einmal Die Barbaren aus dem Jahr 1987 und Der Drachentöter aus dem Jahr 1981. Beides zu Recht Klassiker, würde ich sagen.
Ja, mehr oder weniger Klassiker, ne? Also so richtig super bekannt sind die ja jetzt auch nicht unbedingt. Aber das ist ja auch ein Grund, warum wir die ausgesucht haben. Weil ich meine, Herr der Ringe oder ich weiß nicht, das Labyrinth kann ja jeder. Das sind halt die ersten Filme, an die man denkt, wenn man Fantasy sagt. Aber das gab auch noch andere Fantasy-Filme in den 80ern.
Genau, nämlich die guten, die Barbaren-Filme. Davon gab es ganz viele in den 80ern. Und die Barbaren ist eine der Perlen davon.
Es gibt aber tatsächlich Sachen, da finde ich es wirklich schade, dass sie eben nicht bekannter sind. Also den Drachentöter habe ich dann tatsächlich erst vor kurzem gesehen. Hätte ich den als Kind gesehen, wäre ich wahrscheinlich begeistert gewesen. Unglaublich toller Film. Aber wir greifen schon vor, indem wir hier schon jetzt ein Urteil abgeben. Aber worum geht's hier überhaupt in dem Podcast, Frank?
Wir haben uns halt diese Filme angesehen und wollen jetzt darüber ein bisschen quatschen. Jetzt wollen wir nicht detailliert auf den Inhalt eingehen, aber doch schon grob die Handlung so ein bisschen erläutern und dann so ein paar bemerkenswerte Dinge halt hier zum Besten geben, also was uns aufgefallen ist, was uns gefallen hat und was nicht vielleicht. Und dann das Ganze so ein bisschen auf Rollenspieltauglichkeit abklappern. Also gibt's da in dem Film Dinge, die man halt irgendwie verwenden kann, die man irgendwie wieder aufgreifen kann. Orte, einzelne Szenen, NSCs, Plot-Elemente, kann ja alles Mögliche sein. Ja, und wenn's nur ein Gebäude ist, also irgendwas, was man halt aufgreifen könnte oder was ganz interessant sein kann, um vielleicht eine Zufallstabelle aufzupeppen oder vielleicht eine ganze Kampagne drum zu stricken.
Außerdem soll das der Start von einer kleinen Reihe werden. Das heißt also, wir werden uns nicht nur mit Fantasy-Filmen beschäftigen, sondern auch mit anderen Perlen aus anderen Genres. Wir haben schon, also Frank hat einen ziemlich guten Trailer für einen Actionfilm rausgesucht, der sofort bei mir Interesse geweckt hat. Verrate ich nicht, welcher das ist. Das wären natürlich Überraschungen, die dann im Laufe dieser Reihe noch kommen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und in diesem Podcast wollen wir uns über alles unterhalten, was sich mit diesen beiden Filmen beschäftigt. Das heißt also, wer die beiden Filme noch nicht gesehen hat, der sollte sie erst gucken und dann diesen Podcast hören. Wem das egal ist, der wird vielleicht viele Anspielungen nicht so verstehen, aber kann vielleicht trotzdem was aus diesem Podcast rausziehen. Ich würde aber trotzdem sagen, es lohnt sich unglaublich, diese beiden Filme zu gucken.
Ich glaube, wir werden auch keine Filme besprechen, die wir wirklich absolut scheiße finden.
Völlig richtig, ja.
Also darauf kann man sich, glaube ich, verlassen.
Nee. Da ja ich dabei bin, besprechen wir ja eh nur gute Filme.
Du bist für deinen Geschmack allgemein hin sehr gut bekannt, das ist wahr.
Ja, ja, und genau deswegen sitze ich ja hier, denn diese Reihe trifft meinen Geschmack. Ja.
Ich würde aber gerne vorher noch einmal kurz klar machen, wo kriegt man die Filme denn her? Also, das ist nämlich gar nicht so einfach. Frank, du hast ein bisschen recherchiert.
Ja, den Drachentöter, das ist ein Disney-Film. Da denkt man ja zuerst, der ist bestimmt gut verfügbar, ist aber gar nicht. Es gibt eine DVD, die ist aber wirklich nicht unbedingt bezahlbar. Also zumindest, wenn man so auf den Gebrauchtmärkten guckt. Eventuell kann man da was machen, wenn man mal bei Auktionsplattformen schaut. Aber sehr viel einfacher ist es, wenn man sich auf dem englischen Markt umguckt. Da kriegt man den nämlich für um die 5 Pfund auf DVD mit deutschen Untertiteln, wenn man darauf Wert legt. Also keinen deutschen Ton, aber deutschen Untertitel. Das ist also relativ einfach. Bei den Barbaren ist es ein bisschen kniffliger. Der ist halt auch so nicht mehr zu bekommen. Ist aber meistens günstiger, nochmal irgendwo zu ergattern. Da muss man halt ein bisschen googeln, ein bisschen suchen. Ja, also wenn man ein bisschen Anstrengung reinsteckt, dann sollte man den irgendwie kriegen können.
Okay, das waren unsere Einkaufstipps und wie man die Filme bekommen kann. Ich kann wirklich jedem empfehlen, sich auf die Suche zu machen. Die Filme lohnen sich auf jeden Fall und sind wirklich sehr unterhaltsam, wenn man sie guckt. Und wir wollen uns jetzt mit beiden Filmen etwas genauer beschäftigen. Und wir starten chronologisch, das heißt also, wir starten mit dem Jahr 1981 und dem Drachentöter. Worum geht's in dem Film, Frank?
Um einen Drachentöter, man glaubt es kaum. Also es gibt einen Drachen und es gibt einen, der ihn umbringen will oder umbringen soll. Das ist eigentlich auch so die grobe Handlung. Im Grunde ist es wirklich so diese klassische Geschichte. Es gibt Jungfrauen, die an den Drachen geopfert werden. Es gibt diesen Zauberlehrling, der ein bisschen sowas wie der Auserwählte ist, der sich halt da auf diese Heldenreise begibt, um den Drachen zur Strecke zu bringen. Es gibt so einen bösen König, mehr oder weniger böse. Ja, so, also es ist wirklich so die ganz klassische Geschichte um den Drachen und ja, Mittelalter, wie man das so kennt, so die Fantasy-Geschichte halt.
Wobei es natürlich kein Ritter ist, der sich ja auf den Weg macht, ne? Also sonst erwartet man ja eben den heiligen Georg, der den Drachen erschlägt. Nein, es ist ein Zauberer, der den Drachen erschlagen.
Zauberlehrling,
um ja, genau stimmt. Zu sein. Zauberlehrling sogar, ne? Also im Grunde noch nicht mal ein richtiger Magier. Stimmt. Und das ist so eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist auch. Die Magie ist in dem Film irgendwie selbstverständlich, spielt halt auch irgendwie so ein Mittelalter-Setting, aber die ist halt irgendwie am Aussterben. Also es gibt wohl nicht mehr viele Magier und es gibt wohl auch nicht mehr viele Monster oder Drachen oder sowas, aber trotzdem wird es als selbstverständlich angesehen. Obwohl das Magie-Level, würde ich es mal nennen, nicht so hoch ist. Auch der Lehrmeister scheint halt nur noch einer von wenigen zu sein. Das kommt halt auch so rüber. Es fängt halt damit an, dass die Dorfbewohner von einem weit entfernten Dorf zu diesem Magier hinkommen und ihn um Hilfe bitten mit diesen Drachen und der halt mit seinen Lehrlingen dann losziehen will, um die Sache zu erledigen. Da merkt man halt schon, es scheint wohl nicht mehr besonders viele Magier zu geben oder Leute, die Drachen bekämpfen könnten.
Ich finde, der Film ist auch sehr britisch. Also das Gefühl, wie du gerade schon sagst, ist eher so ein Low-Fantasy-Bereich. Und der Drache ist auch, muss man auch mal sagen, der ist richtig gut inszeniert. Also für einen Film aus den 80ern muss ich sagen, das ist richtig toll.
Ja, danke Industrial Light and Magic, weil hier hat wieder dann das Team von George Lucas seine Hand im Spiel gehabt und die haben ja schon bei so einer bekannten Trilogie aus den Ende 70ern, Anfang der 80ern ja schon ordentlich auf den Putz gehauen, was so Sachen angeht. Und der Drache ist hier einfach, also persönlich für mich mit einer der besten Filmdrachen, also bis heute noch.
Das ist wirklich gut gemacht. Das ist richtig, und der ist auch richtig gut in Szene gesetzt. Also es ist auch so, dass man nicht direkt den Drachen irgendwie in die Fresse geschlagen bekommt, sondern das hat der kommt halt so nach und nach zurück. Man sieht dann zuerst nur so die Klaue. Ganz am Anfang wird irgendwie eine Jungfrau geopfert und man sieht den Drachen eigentlich gar nicht so richtig. Man sieht nur einmal so seine Klaue auftauchen und so eine Silhouette oder so ganz, ganz grob und mal so ein Feuerschwall oder irgendwie sowas in der Art war es, glaube ich. Aber man sieht den Drachen selbst eigentlich den Kopf gar nicht und auch die ganze Gestalt nicht. Es wird nur so angedeutet, ein bisschen wie bei Alien oder so, dass man halt das Ungeheuer erstmal gar nicht zu Gesicht bekommt. Und das zieht sich auch über den ganzen Film, also bis er seine komplette Gestalt irgendwie offenbart, ist man dann schon im letzten Drittel des Films.
Ich glaube sogar, man sieht ihn erst beim finalen Kampf in voller Pracht und Größe.
Ja, aber den Kopf und so, das sieht man dann doch schon zwischendurch, meine ich, ja.
Aber das fängt schon ziemlich gut an, wenn die Dorfbewohner eben zu dem Zauberer kommen und ihn darum bitten, den Drachen zu erschlagen und ihm dann erstmal die Schuppen zeigen und den Zahn und der Zauberer sagt dann zu denen, das ist ein sehr alter Drache und wenn ein Drache so alt geworden ist, dann hat er eigentlich nur noch Schmerzen im ganzen Leib und der ist richtig bösartig. Und dann fragt er, ob es nicht noch andere Leute gibt, die den Drachen vielleicht umbringen könnten, weil ich bin ja Zauberer und ich bin auch schon ziemlich alt und die sagen dann, ja, die sind eigentlich alle tot. Du bist jetzt unsere letzte Rettung.
Ja, genau. Also da stellt sich auch nochmal wieder dar, dass die Magie halt am Aussterben ist. Der Drache ist selbst schon ziemlich alt. Der Magier ist anscheinend einer der letzten von wenigen. Fand ich auch bemerkenswert irgendwie. Also es ist mir direkt aufgefallen und ja, hat mir gefallen. Und da auch dieses Britische ist halt auch gut rübergekommen. Ich fand auch das ganze Mittelalter ist richtig gut getroffen in dem Film. Also man hat ja oft so dieses Klischee-Fantasy-Kitsch-Ding, nenne ich es mal. Ich fand hier, dafür, dass der Film aus den 80ern ist, war das sehr authentisch gemacht.
Hat er übrigens auch, glaube ich, eine lobende Kritik für bekommen. Das beste dargestellte Mittelalter in einem Film, obwohl es ein Fantasy-Film ist. Also Mittelalter kurz nach der Christianisierung in England, also kommt er ordentlich hin. Dreckig, düster, gemein. So wie man es England vorstellt.
Ja.
Okay, versuchen wir mal den Film nach ein bisschen fürs Rollenspiel auszuschlachten. Du sagtest ja schon vorhin, Frank, dass die Drachen und die Magier unmittelbar irgendwie in Verbindung stehen. Und das war, glaube ich, auch eine der ersten Dinge, die der Zauberer sagt. Wenn es keine Zauberer gäbe, gäbe es auch keine Drachen mehr. Das fand ich schon mal als Grundidee ziemlich gut, dass Magie und Drachen, ne, so oder magische Geschöpfe so direkt in Verbindung stehen, finde ich sehr clever.
Ja, das ist dieses mit diesem Magie-Level da, ne, dass man da so ein bisschen wiederfindet. Sprich, wenn das eine nicht mehr gibt, dann ist das andere eigentlich auch nicht mehr da oder funktioniert nicht mehr.
Das hat so ein bisschen Touch wie beim letzten Einhorn. Je mehr Einhörner aus der Welt verschwinden, je mehr Magie geht halt. Und hier ist es ja ähnlich. Keine Fabelwesen mehr, keine Magier mehr.
Mhm, ja.
Also das ist so zum Thema Magie und die Magie ist ja dann auch auf, das sind ja keine Feuerball schmeißenden Magier hier.
Ja, das sind nicht so wirklich Feuerball. Also der macht schon so Tricks. Also er lässt irgendwie so auf der Reise lässt der Zauberlehrling irgendwie so ein Ei schweben und der Magier kann halt auch irgendwelche Dinge bewegen oder Feuer und Fackeln anmachen und solche Sachen. Aber es hat nicht den Eindruck, als wenn die Magier hier irgendwie die Feuerbälle schmeißen und durch die Gegend schweben.
Das ist alles auf einem sehr niedrigen Niveau. Was ich übrigens auch ziemlich gut fand, war dann die Darstellung des Drachenproblems. Die wird eigentlich auf einer ganz rationalen Ebene wird das Ganze hier versucht, einmal deutlich zu machen. Du hast den König und der König sagt, mal vorher war mein Bruder hier König. Und das Drachenproblem war bekannt. Der ritt also los mit seinen tapferen Rittern und so, versuchte diesen Drachen zu töten. Der wurde getötet. Anschließend hat der Drache alles verwüstet hier und hunderte von Menschen getötet. Und jetzt haben wir uns was anderes ausgedacht. Wir opfern dem Drachen jedes Jahr eine Jungfrau und dafür lässt er unsere Felder und unsere Dörfer hier stehen. Und damit wir das alles ganz fair machen, machen wir das mit einer Lotterie.
Das fand ich eigentlich auch ganz spannend und das kann man, denke ich, auch ganz gut im Rollenspiel irgendwie übernehmen, diese Lotteriegeschichte. Das ist ja irgendwie schon bösartig, ja, aber irgendwo ja auch fair.
Ja, bedingt fair, wenn man nicht beschummelt.
Ne? Ja, bedingt fair. Ja, das ist ja dann noch, da gibt's ja, wenn man nicht schummelt, was ja dann auch noch zwar vorkommt und was man ja auch dann gut übernehmen könnte. Aber es gab ja irgendwie so ein ganz grobes Regelwerk, so keine Frauen, die Kinder haben oder so und keine Verheirateten oder sowas. Ich weiß nicht genau. Er hatte auf jeden Fall, gab's ein Regelwerk für wer da in den Topf kommt.
Die Familien dürfen dann sogar ein Jahr lang sind die frei von ihren Lehnsabgaben, also weil die ja ein genau, Opfer also gebracht haben.
Ist eigentlich eine ganz spannende Sache, die Spieler vielleicht auch mal mit sowas zu konfrontieren oder die Heldengruppe. Also da gibt's halt ein Problem, aber das Dorf hat halt oder das die Stadt hat halt irgendwie eine Lösung dafür gefunden, mit der sie sich auch gut arrangieren kann, obwohl das eigentlich nicht wirklich eine schöne Lösung ist. Ja, ich meine, dass jedes Jahr das Risiko besteht, dass ich meine Tochter irgendwie den Drachen zu Fraß vorwerfen muss, ist nicht schön. Aber es ist ganz gut zu wissen, dass wir sonst keine Probleme haben werden. Und wenn ich meine Tochter schnell verheirate, dann geht's mir auch gut. Im Grunde sind ja alle zufrieden, bis auf so ein paar Dorfbewohner, die dann halt dann zu diesem Magier kommen. Das sind aber ja, also ich würde sagen, es ist keine Mehrheit gewesen. Das waren ja wirklich nur so eine Handvoll, die dann da hinkommen und sagen, der Drache muss weg.
Genau, und du hast eben gleichzeitig noch die Situation, dass man versucht, seine Töchter als Söhne zu tarnen, damit die gar nicht erst in die Bedrängnis kommen, Teil der Lotterie zu werden. Oder, das fand ich auch ziemlich gut, wenn man dann denkt, ich komme hier als Zauberlehrling und ich werde jetzt dieses Dorf von dem Drachen erlösen und werde dann zum König gebracht. Und das Erste, was der König zu mir sagt, ist, ne, was maßst du dir an, hier überhaupt den Retter zu spielen? Wir haben hier eine Lösung für unser Problem gefunden. Wir sind hier nicht froh, dass du hier versuchst, den Drachen zu töten. Das wird dir eh nicht gelingen. Und dann bringst du hier alle Leute um. Das ist ganz
schön. Das Erste, was der König macht, ist ihn ja auch dann in den Kerker werfen. Ne? Also er kommt, er hat den Drachen ja getötet auf dem Weg zum Dorf. Das muss man vielleicht noch sagen. Also bevor er zu dem König kommt oder in die Stadt, geht er eigentlich erstmal direkt dahin, weil er sich das da angucken will. Bringt dann diesen Berg so eine Erdlawine löst er aus und dann meint er halt, der Drache ist jetzt tot. Ja, wissen natürlich alle, das ist jetzt nicht so der Fall, aber gut. Und dann kommt er erst zu dem König, der erzählt ihm halt, ich habe den Drachen getötet und der sagt halt, hast du einen Knall? Wir kommen eigentlich ganz gut klar mit unserer Situation. Du kommst hierher und machst dir an, ne? Und dann schmeißt er ihn in den Kerker. Und der Drache ist natürlich nicht tot.
Genau. Und dann fängt der Ärger nämlich sozusagen wieder an.
Ist eigentlich ganz nett, halt auch die Spieler oder dieses klassische, wir tun hier was Gutes, dann halt auch so rumzudrehen in so, ihr löst eigentlich jetzt das Problem erst so richtig aus.
Ich glaube, das kann man auch gut für andere Sachen verwenden. Also könntest du zum Beispiel auch gut ein Horrorabenteuer damit irgendwie arbeiten. Also, weiß nicht, versuchen, den Fluch von dem Dorf zu nehmen, dass der Werwolf das Dorf irgendwie nicht heimsucht oder sowas. Und das lockt dann nur noch mehr Werwölfe an oder so, weil die dann ihren Artgenossen vermissen oder sowas. Da könnte
ja,
man
das auch gut mitarbeiten. Ja, unwissend den Schutzzauber oder das Schutzritual halt irgendwie negieren oder auflösen. Und dadurch hat das Problem, was richtig anfängt zu
rodeln. Ja, dass dem Drachen oder der anderen Kreatur nicht nur eine Jungfrau reicht, sondern er will mehr. Vorher hat er sich mit einer zufrieden gegeben, jetzt will er mehr, weil jetzt ist er angepisst.
Der Preis erhöht sich, genau. Was ich auch richtig gut fand, war ganz am Ende dann, wenn der Zauberlehrling Galen hier, übrigens gespielt von Peter McNichol, den man auch aus Ghostbusters 2 kennt, der dann hier groß, ja, als Stefan, als Fan, kennst du natürlich, ja. Klar. Als der Zauberlehrling eben dann den Drachen tötet, ist diese großartige Szene, wo dann der König kommt und sich dann als Drachentöter inszeniert und ein Ausrufer dann ihn als Drachentöter eben auch bezeichnet. Und er stellt sich dann wirklich hin, mit dem Schwert in der Hand, auf den Schädel des Drachen deutend, und ich bin der Drachentöter.
Ja, da liegt ja so richtig der Kadaver. Also das hat mich auch, wenn man jetzt überlegt, dass das ein Disney-Film ist, das fand ich übrigens auch überraschend. Ja, da liegt dann ja wirklich dieser Drachenkadaver da und dann geht er halt dahin und er rammt dann halt dieses Schwert dann noch da rein, steht da so halb mit einem Fuß auf dem Kopf oder so und dann ruft, glaube ich, auch irgendeiner von den Untertanen, die da irgendwie an dem Hügel stehen, er hat den Drachen getötet, obwohl alle gesehen haben, stand da irgendwie an dem Kadaver und hat da Quatsch gemacht.
Das ist dem geschuldet, da ja Disney den Film nicht nur alleine gemacht hat, weil es war eine Co-Produktion mit Paramount damals. Und wenn, ich denke mal, wenn Disney nur alleine gemacht hätte, hätten wir wahrscheinlich wieder singen und tanzende Vögel und ähnliches gehabt und der Drache wäre wahrscheinlich wirklich unter dem Berg begraben worden oder ähnliches oder andere Sachen. Man hätte ihn wahrscheinlich nicht sterben sehen.
Vielleicht. Es gab auch noch, es gab eine andere Szene, was das angeht mit der Brutalität. Ich fand zum Beispiel, es gibt diese Szene mit dem Babydrachen. Da befreit im Grunde der Zauberlehrling eine von den zu opfernden Jungfrauen und die Jungfrau hat aber nichts Besseres zu tun, als in die Höhle des Drachen zu gehen. Klingt jetzt dumm, aber wenn man den Film guckt, dann versteht man die Motivation dahinter. Ich will nur nicht alles vorwegnehmen. Und dann später geht halt der Zauberlehrling in diese Höhle rein und findet halt die Jungfrau wieder und die Babydrachen. Das Ganze ist auch sehr für ein Disney-Level ziemlich blutig geraten. Also hatte mein Eindruck.
Ja, bei Wikipedia stand, dass der PG-13 war dann auch. Also ne, da durfte man nur mit elterlicher Begleitung rein.
Ja, bei uns war FSK 12.
Da war ich aber noch reichlich ungeboren, als dieser Film im Kino lief. Insofern, trotzdem fand ich die Idee, hat mich ein bisschen an die Witcher-Geschichte erinnert, hier von Sapkowski, wo es darum geht, dass ein Drache gesichtet wurde und eine ganze Menge an Leuten sich aufmachen, den Drachen eben zu töten, weil ein Drachen töten bedeutet A, Ruhm und B, tolle Eingeweide und andere Dinge, die man aus den Drachen herausschneiden kann, mit denen man dann Zaubersprüche sprechen kann oder mit denen man magische Gegenstände herstellen kann.
Was mir noch ganz gut gefallen hat, den man vielleicht auch irgendwie aufgreifen kann, war diese alte Wache von dem Magier.
Oh ja.
Hieß er. Der als Charakter hat, fand ich den halt ganz gut. Das ist halt auch, die Dorfbewohner kommen halt an dieser Burg oder an dem, er hat keinen Turm, ich meine, er hatte so eine Burg, der Magier, klopfen an und dann macht dieser alte Knacker auf in seiner kaputten, alten, zerfledderten Rüstung. Er hat auch einen Helm auf oder was. Und dann meint, ja, wir würden gerne mit dem Magier sprechen. Und er, nee, er hat keine Zeit für euch, ich mach die Tür zu. Ja, und der kommt dann halt auch, begleitet dann halt auch den Lehrling dann der Reise zu dem Dorf. Und er ist halt so ein tüdeliger alter Kerl, der immer so ein bisschen rumgenuttert. Und er ist sogar älter als der Magier. Also, und er hat so ein bisschen so dieser Comic-Relief. Ja, er macht halt, ist halt ein bisschen witzig. Ich fand's aber echt schade, dass der gestorben ist.
Ja, das war, und fantastische Synchronstimme. Ich weiß nicht, wie der Sprecher heißt, müsste ich nachschauen. Ganz großartig. Der, wenn man aus der Zeit irgendwie einen Film gesehen hat mit alten Menschen, dann war sehr oft derjenige als Synchronsprecher eingesetzt. Und ja, du hast recht, als der starb, muss ich auch sagen, ah, schade, den hätte ich gerne noch gesehen hier bis zum Ende.
Ja, der war richtig toll. Ja, es gibt zwischendurch auch mal gute Sidekicks.
Ja, der war wirklich ein guter Sidekick. Was mir aber auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ist das magische Amulett, das der Zauberlehrling mit dabei hat, ja. Das sieht nämlich aus wie ein W8. Ja, das hat mich direkt angesprungen. Also es ist halt im Grunde wie diese Ketten, die man auf den Spielmessen kriegt. Da gibt's ja manchmal so Ketten, wo dann halt dann so ein Würfel in so einer Klaue oder in so einer Metallspange drin festgehalten wird. Und genauso sieht das Amulett halt auch aus, nur ohne Zahlen drauf.
Bemerkenswert schlicht auch. Ne? Also wenn man jetzt so überlegt, ja, magisches Amulett oder so. Eigentlich war es ein Stein an so einem Lederband, ne? Also war jetzt kein Aurin oder so mit zwei Schlangen, die sich irgendwie gegenseitig fressen oder so.
Bei Indiana Jones war der Gral auch nicht wirklich pompös.
Das ist wohl wahr, der Kelch eines Zimmermanns, ja. Das stimmt.
Auch in kleinen Dingen kann große Magie stecken.
Ja, das ist richtig. Und das ist eine wunderbare Überleitung zu einem anderen magischen Gegenstand, der eine tragende Rolle spielt, mehr oder weniger, in einem anderen Film, nämlich die Barbaren. Und wir haben ja den Experten für Barbaren hier in unserem Podcast, nämlich Stefan. Stefan, erklär doch mal kurz, worum es in diesem Film geht.
In diesem Film geht es ganz kurz gesagt um Barbaren. Und zwar,
das ist sehr gut. Versuchen wir den Plot etwas anzureißen.
Ja, und zwar geht es um genau zwei Barbaren. Und zwar die Zwillingsbrüder Kutschik und Gore. Die sind wachsen.
Gore.
Ja, Mann. Okay, Kutschik und Gore, die Barbaren-Zwillinge, die als Waisenkinder bei dem reisenden Volk der Ragniks aufwachsen. Was in dem Land halt immer freies Geleit hat, also kann hinreisen, wo es will und kann mehr oder weniger machen, was es will und ja. Aber die Königin dieser Ragnex, die hat einen besonderen kleinen Rubin, der sie halt als Herrscherin über dieses Volk ausweist. Und dieser Rubin möchte natürlich der brutale Herrscher Kadar haben. Entführt die Königin. Kutschek und Gore waren schon als Kinder richtige Raufbolde, haben sich ihm in den Weg gestellt, haben das aber nicht mit dem Leben bezahlt, sondern mehr oder weniger mit der Sklaverei, wurden in die Sklaverei gesteckt, in den Steinbruch. Und wie bei Conan, Conan hat jahrelang am Rad gedreht, um Muskeln zu bekommen. Kutschek und Gore haben Steine geschleppt. Massige, barbarische Körper
und,
zu bekommen.
Ja. Das Training ist beeindruckend. Also, was es aus ihnen gemacht hat, ist unglaublich.
Das ist wirklich unglaublich. Also, als sie aufgetaucht sind, da musste ich echt laut lachen, ey.
Ich muss sagen, die beiden, also Kutschek und Gore, werden hier von den Powell Brothers gespielt, von David und Peter. Und die zwei sind halt wirklich, also wenn man Arnold Schwarzenegger als Conan gesehen hat, der noch eine gewisse Ästhetik als Barbar hatte, sind diese beiden doch eher, ja, wirklich zwei Boliden, was das angeht. Okay, Kutschek und Gore.
Der Arnie konnte sich noch bewegen, ohne dass es albern aussah.
Ja, genau, das trifft's ganz gut. Wir, Kutschek und Gore, Gefangenschaft. Irgendwann sollen sie jeder einzeln zu einem Gladiatorenkampf. Und kriegen jeder einen Helm auf und ein Schwert in die Hand und sollen dann kämpfen. Sie wissen nicht, wer ihr Gegner ist. Ja, der Twist ist, sie müssen gegeneinander antreten. Kriegen raus, dass es beide sind. Also, ne, du hast mein Gesicht geklaut, so nach dem Motto. Sie kriegen ja dann raus, dass sie...
Die Dialoge...
Also, da muss ich jetzt auch gerade mal einhaken, weil das ist zu großartig. Also, ja. allein dieser Plot des Bösewichts, ja, also, als er die Königin entführt, ja, dann sagt die, ja, du kannst mich haben, du kannst mich heiraten, wenn du die beiden verschonst. Ja, und dann sagt er, ja, ich schwöre, dass ich und keiner meiner Handlanger ihnen etwas antun darf. So, dann stopft er sie dann halt in diesen Steinbruch und dann hat er diesen teuflischen Plan, wie er sie trotzdem umbringen kann, ohne ihnen ein Leid anzutun. Denn er trainiert sie ja wirklich darauf, dass sie Männer mit Helmen hassen. Ja, sie werden immer im Steinbruch von Männern mit Helmen ausgepeitscht.
Ja, gut, der eine immer mit dem schwarzen und der andere immer mit dem goldenen.
Ja, und das ist halt der Trick. Ja. Und deswegen lässt er sie beide mit Helmen auf gegeneinander antreten. Ja, das ist sein teuflischer Plan. Und also der hat ja wirklich einen Ehrenkodex, das muss man ja auch zugute halten. Er hält sich ja an seine Regel, der Bösewicht. Und da müssen die beiden sich halt gegenseitig abschlachten. Das ist ja, also das fand ich schon bemerkenswert, diesen.
Auch wenn der Bösewicht im Film noch ein bisschen lächerlich aussieht vom Auftreten her, also er benimmt sich wie ein Bösewicht. Also, ne, also muss man ja schon sagen, also hat er schon einen Rückgrat. Ja, lässt die beiden gegeneinander antreten. Der Plan schlägt natürlich fehl und den beiden gelingt die Flucht. Auf ihrer Flucht treffen sie natürlich unterwegs auf die Ragnex, die nicht mehr ganz so happy people sind, wie sie unter ihrer Königin waren. Weil mittlerweile sind sie dazu übergegangen, Leute an Bäumen aufzuknüpfen oder in Käfige zu sperren. Aber beide schaffen sich natürlich aus ihren Fängen zu befreien und es stellt sich natürlich nachher raus, dass beide die vermissten Kinder der Ragnix sind und die Ragnix ihnen sagen können, wie sie A, an Waffen kommen und B, mehr oder weniger die Königin retten können oder dass sie auch die Königin retten müssen. Und dann
nicht alles von dem Film erzählen.
Cool. Okay, die beiden machen sie auf jeden Fall auf.
So tragend ist das Ganze
nicht. Hey, Frank durfte auch viel über den Drachentöter erzählen.
Das klingt komplexer, als es ist.
Scheiße, den Drachentöter haben wir in 5 Sätzen abgehandelt und jetzt hier diese epische Reise und sie müssen, oh Gott, die Tragik, zwei Brüder, die gegeneinander kämpfen. Oh.
Ich hab doch gesagt, der Film ist episch. Bitte nicht. Okay, um das Ganze mal abzukürzen, die beiden machten sich also auf den Weg, Waffen zu besorgen, mit denen sie was gegen den Bösewicht ausrichten können. Natürlich geht das nicht ganz normal, wir gehen irgendwo in ein Geschäft und holen uns Waffen. Die müssen natürlich auch auf eine Queste gehen, um besondere Waffen zu bekommen, um gegen den bösen Herrscher standhalten zu können. Da warten dann auch Gefahren auf sie. Sie schaffen es natürlich, kommen am Ende dazu, die Königin zu retten, mehr oder weniger. Und der finale Kampf dann gegen den Schurken am Ende.
Der unfassbar grauenhaft war, fand ich.
Also mit einer...
Da können wir gleich nochmal, auf das Finale müssen wir gleich auch noch, aber ich habe noch ein paar andere Sachen, da muss ich unbedingt drauf eingehen. Also es ist, also für den Film, der gibt's, du hast es jetzt gerade so ein bisschen zusammengefasst.
Ich durfte ja nicht, ich hätte ja gerne weiter ausgeholt. Daniel wollte ja nicht.
Ist einfach pures Gold.
Ich musste da einhaken, weil Stefan wollte eine epische Erzählung spinnen, die dieser Film eigentlich nicht bietet. Er hat nur so viele Einzelszenen, die so bemerkenswert sind.
Das ist Frank, eine epische Geschichte. Lügt doch unsere Hörer nicht an. Das ist ein epischer Film.
Was ist dir besonders aufgefallen?
Also es, ich fang am Anfang nochmal an, ja. Also diese Racknicks, diese Gaukler und Musiker, die haben diesen Stein, diesen Rubin. Das ist im Grunde der MacGuffin, ja. Also das ist auch das hast du übrigens in deiner epischen Geschichte vergessen. Der Stein, der wird ja versteckt von denen und die Barbaren müssen den erstmal wiederfinden.
Ich durfte ja nicht ausholen. Ha.
Und das ist der Stein der Freude und der hat auch Musik.
Genau,
in sich,
das wollte ich gerade mal sagen. Der Stein, das ist der es wird Zitat, er enthält die Geheimnisse der Musik, Freude und Güte. Die trägt er in sich. Und deswegen haben die Racknicks kein Problem. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der Bösewicht will also den Stein der Musik, Freude und Güte. Ich glaube, der Bösewicht ist gar nicht so böse. Der will nur was davon abhaben. Der hat nämlich nur Bosheit in sich und hätte halt gern diesen Stein und diese bösen,
hast du dir mal
bösartigen Racknicks.
Von dem Fuzzi angeguckt? Also ganz ehrlich, da hätte ich auch über den Stein gehabt. So wie es bei dem aussah. Ja.
Der ist ja wirklich erschüttert, als seine Frau stirbt hier, die er geraubt hat zwar, aber die er ja offensichtlich wirklich liebt.
Der Bösewicht ist wirklich bemerkenswert. Wie gesagt, der hat einen Ehrenkodex, ja, an den er sich hält und der will halt auch nur diesen Stein der Freude. Er ist traurig, wenn seine Versprochene stirbt und er ist nicht besonders clever, was nachher beim Endkampf nochmal zu Tage kommt, aber das will ich nicht vorgreifen. Aber das ist einfach das sind halt so lauter Dinge, wenn man so mal darüber nachdenkt, dann sind die Barbaren eigentlich fast die Bösen.
Man muss mal auch darüber nachdenken, der Film hat ja auch, wie der Drachentöter, nur eine FSK von 12. Wenn man so die anderen Barbaren-Filme aus dieser Zeit nimmt, aus den 80ern, die fangen alle bei FSK 16 an.
Er geht einen schmalen Grat, der Abenteuer und Comedy versucht zu vereinen. Hat nicht so ganz funktioniert, ist oft unfreiwillig komisch. Aber ich würde, bevor ich zu den sehr guten Dialogen der beiden Brüder komme, noch einmal ganz kurz diesen Stein erwähnen, denn der Stein hat noch ein anderes besonderes Element, was ich so noch nie gesehen habe. Denn um herauszufinden, wer die neue Königin ist, muss der Stein in den Bauchnabel eingesetzt werden.
Ja, er hält auch übrigens, also der Stein hat dann die Fähigkeit des Superklebers.
Ja, das versuchen die ja dann auch noch, ne? Irgendwie bei zwei, drei Leuten.
Bei einer Jungfrau.
Exakt. Und
also ja, eine Sache, die mir auch sehr, die mich sehr angesprungen hat, waren die Kostüme, von den Racknicks. Die sind total farbenfroh, ja, und bunt und kitschig. Also so richtig schlimm. Also im Grunde das komplette Gegenteil von dem Drachentöter-Film, der sehr authentisch wirkte, haben die hier wirklich so quietschbunte Samt- und Satin-Sachen an. Die Königin trägt eine Krone und einen goldenen Brustpanzer mit einem Glitzerrock. Also das sind alles so fahrendes Volk halt. Die haben auch so Wagen und Messerwerfer und Feuerspucker und die kämpfen auch mit den, werfen Messer und spucken Feuer. Und es ist so total kitschig halt. So rosane Pelze haben die an und das ist einfach völlig, völlig schräg. Also auch so ein bisschen überdreht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt fürs Rollenspiel übernehmen kann, aber ich fand das bemerkenswert.
Also es wirkte teilweise so, fand ich jedenfalls, als wenn sie die Kostüme aus dem Kostümverleih von neben angenommen haben, so was man so diese schlechten Faschingskostüme, die man so im Laden immer zu Halloween und Fasching kaufen kann.
Wobei ich muss ja sagen, das ist ja oft bei amerikanisch-italienischen Koproduktionen der Fall, dass die immer ein gutes Händchen haben beim Casting. Das sind also immer Gesichter dabei, die sehr bemerkenswert sind, finde ich. Der Anführer dieser Racknicks ist ein unglaublich hagerer, hohlwangiger Mann, der glaube ich auch noch bleich geschminkt ist. Also er ist natürlich schon eine sehr sehr beeindruckende Gestalt in gewisser Weise. Also nicht so beeindruckend wie die beiden Barbaren Zwillingsbrüder, aber dennoch sehr beeindruckend in seiner Art und Weise.
Der ist auch ziemlich, das ist auch ein bisschen angsteinflößend, wenn die dann ankommen in dem heruntergekommenen Lager der Racknicks, finde ich. Also da ist er dann im Grunde ja wirklich der Anführer, weil die Königin ist ja weg und er hat wirklich dieses eingefallene Gesicht und diese dicken Ränder unter den Augen und so ein hagerer Kerl, der halt auch überhaupt nicht, wenn man da neben diesem Barbaren steht, dann wirkt er halt wirklich wie so ein schlaksiger Kerl, ne? Und das stimmt. Also das ist auch, fand ich auch bemerkenswert. Auch der Sklavenanführer oder der das Sagen hat da in der Mine, den kennt man auch. Ich glaube, der hat auch den Bösewicht bei den Goonies gespielt, kann das sein? Wie hieß er? Slord oder so?
Du meinst mit dem Horn, ne?
Der hat ja, 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 genau.
Der hat auch in der Suche nach dem goldenen Kind mitgespielt, da hat er auch den Handlanger von dem Bösewicht gespielt. Mhm. Das ist so das böse Sidekick-Gesicht der 80er.
Ja, stimmt.
Ich komme gerade nicht auf den Namen, Asche auf mein Haupt.
Was mir auch noch eingefallen ist bei den Radniks, wahrscheinlich jetzt alle Leute werden wahrscheinlich schon hier sich die Haare raufen. Mein Gott, warum habe ich das nicht früher erwähnt? Oder ist das doch so offensichtlich? Also es ist wahrscheinlich die offensichtlichste Ravenloft-Parallele, die man haben kann. Also das sind eindeutig Vistani, die auch noch frei durch das Land ziehen können und so, ne? Also es ist wirklich, das passt 1:1. Was ich würde gerne einmal mein Lieblingsthema ansprechen, die Dialoge zwischen den beiden Brüdern. Also die sind unglaublich zitierfähig, meiner Meinung nach. Also die damals schon in meiner Schulzeit noch konnten wir, wenn wir mit den richtigen Leuten zusammen waren, konnten wir diese Dialoge durchaus durchgehen. Die sind auch nicht super kompliziert. Eigentlich geht es nämlich nur darum, dass einer der Brüder offensichtlich der Klügere von den beiden
ist. Das Problem für den Zuschauer ist halt, die sehen beide gleich aus. Man weiß nie, welcher von den beiden der Klügere ist. Ich kann auch nicht sagen, ob es Kutschek oder Gurgel ist. Es ist halt einer von den beiden, ist ein bisschen, aber er ist nicht klug. Also nicht, dass wir das
missverstehen.
Er ist ein bisschen cleverer. Richtig.
Ne? Er hat eine gewisse Bauernschleue.
Die werden auch beide vom selben Synchronsprecher synchronisiert, was ich sehr, sehr schön finde. Naja, und das Schöne ist eben, dass die eben diesen typischen Dialog haben, wenn der eine das Schwert findet und der andere die Axt, dann übt der eine mit dem Schwert und der Typ mit der Axt guckt sich das an und denkt so, na, eigentlich, ne, ich wette, gib mir lieber das Schwert. Und dann nimmt er das Schwert, spielt der andere mit der Axt rum. Na, ich will das Schwert nicht mehr, gib mir wieder die Axt. Und dann sagt der andere, ja, das Schwert fand ich ohnehin immer besser. Und das zieht sich so durch den Film.
Also es fängt ja in dem Moment an, wo sie sich gegenseitig die Helme zerschlagen in dieser Arena und der eine zum anderen meint, was machst du mit meinem Gesicht?
Ja, Bruder, na, Rocko, du dummer Schweinehund, ich bin's, dein Bruder.
Genau.
Nee, ich glaube, die Königin ruft das in die Arena rein, dass das Brüder sind. Die kommen da selber, glaube ich, noch nicht mal drauf.
Nee, doch der eine, bei dem macht's ein bisschen früher Klick.
Ach so, ja, der Clevere, ja, okay. Das kann natürlich. Auf jeden Fall ist die Königin aber rumschreien dabei. Das
Also welche Szene ich ja großartig fand, ist ja die, wo sie dann da hinkommen und diese, in Anführungsstrichen, diese super Waffen dann finden. Dann kommt dann dieser Werwolf und denkst so, oh, jetzt geht's rund, jetzt gibt's einen Megakampf, jetzt ist der Werwolf da. Der springt da rein, er haut ihm einfach den Kopf ab, das Mädel kreischt und der Typ packt den Kopf und hält sie Mädel gegen. Wuff, wuff, wuff. Und der andere nur, au, wuff, wuff. Und ich so, ja, okay.
Das ist
kurz und schmerzlos. Ist ja auch ab 12.
Ja, das ist das Niveau, auf dem sich die beiden bewegen. Das ist wirklich, also, aber es macht unglaublich Spaß. Also die beiden haben auch auf jeden Fall Spaß dabei. Das ist nicht gekünstelt.
Die hatten eine schöne Zeit, als sie es gedreht haben, ja.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht sogar noch nicht mal alles so im Drehbuch stand.
Das könnte auch sein, wenn die ein Drehbuch hatten, ja. Das immer vorausgesetzt. Ja, ja. Was gibt's denn sonst noch für Szenen in dem Film? Die kämpfen zwischenzeitlich mal in einem Monster, im Magen eines Monsters, glaube ich.
Ja, in diesen Drachen oder was das ist. Ja, das ist auch super.
Ja, dieser Lindwurm oder was auch immer es sein soll. Der übrigens für mich einen der dämlichsten Gesichtsausdrücke eines Monsters hinbekommt. Wo er da auftaucht und dann die Beine da stehen und komm her. Und wie er dann die Augenbrauen, dieses Das ist einfach herrlich. Also wie...
Aber die finden ja sogar den Rubin in dem Drachen drinnen. Das ist ja auch, so gut.
Was ich auch ganz nett fand, das sieht man eigentlich selten, nachdem die mit dem Monster gekämpft haben, dann machen die sich auch erstmal sauber, weil das eigentlich ziemlich eklig war, was sie getan haben. Das sieht man sehr selten eigentlich.
Ja, stimmt. Da können sie aber auch nochmal schön ihre Muskeln im Licht spiegeln lassen dabei, während sie ihre Schwerter irgendwie putzen. Und währenddessen ist sie dann auch nochmal irgendwelche dummen Dinge am Fragen oder sie erklärt den Plot, ich weiß nicht mehr, eins von beiden. Ist ja auch, du kriegst ja auch ständig erklärt, was hier eigentlich passiert, weil es ist echt verwirrend, weil die müssen ja irgendwie die Königin retten, den Rubin finden, die Waffen besorgen, die Ragniks retten und lauter Dinge tun. Deswegen wird ständig der Plot irgendwie erklärt und was sie tun müssen. Also diese Quest, auf den die da gehen, die ist sehr gut dokumentiert auf dem Weg dahin.
Vor allem, weil der Bösewicht ja ebenfalls auf der Suche nach diesem Stein ist und der dann diesen Ort dann auch noch hier irgendwie besucht und dann passieren da auch noch mal Sachen und am Ende treffen die den, aber auch an einem ganz anderen Ort dann. Es ist alles irgendwie ein bisschen merkwürdig, ja.
Aber wo wir nochmal, um nochmal auf die Dialoge zurückzukommen, ja, also es gibt ja noch dieses andere markante Ding, das die haben. Deswegen habe ich das mit den Hängen vorhin auch nochmal erwähnt. Also wenn man erhängt wird, ja, dann gibt es da eine ganz einfache Lösung, sich zu befreien.
Ja, das stimmt.
Man spannt einfach seinen Nacken an und grunzt dreimal laut. Und man muss wirklich laut grunzen und dann platzt der Galgen von alleine auf. Also ist gar kein Problem. Ja, das machen die beiden und die sind beide immer fleißig am Rumgrunzen irgendwie. Die gucken einmal irgendwie in so ein Zelt rein, wo irgendwie eine nackte Frau liegt und die beiden erstmal schön. Das ist einfach, also die beiden sind halt so daneben, da, Barbaren, wie sie im Buche stehen, könnte ich sagen.
Es wird ja auch im Film erklärt, sie wurden ja zu dem, was sie schlussendlich waren. Barbaren. Das wird ja auch schon episch im Film vom Erzähler wiedergegeben.
Sie sind keine Männer, sie sind Barbaren.
Genau. Nein, auch schön fand ich zum Beispiel, wo sie in der Kneipe sind und ich sag mal mit dem Oberbösewicht der Gangsterorganisation feilscht.
Ja, mit dem Armdrücken.
Ja also. Da sind sie doch auch am Streit. Wer gegen den Armdrücken macht, da sind sie sich doch auch wieder am Kabbeln. Ja. Das ist auch. Und die kauen dabei Kaugummi.
Kurz davor oder kurz danach zischt er die Schlange an, die auf dem Tisch noch sich befindet und das Armdrücken stört.
Ja.
Oje. Ja.
Du hast dir Angst gemacht.
Dieser Film ist sehr klischeeüberladen. Die Frage ist, was kann ich davon denn noch im Rollenspiel benutzen, ohne dass es zu einer Comedy-Runde wird?
Den Grundplot. Du kannst das ja wirklich nehmen mit dem fahrenden Volk, die diesen Rubin haben. Du kannst ja auch gerne abändern. Kannst du nehmen als Grundplot hier. Ihr müsst die Könige befreien. Ihr braucht dafür diesen Rubin. Den kriegen dann halt raus, der wird, was weiß ich, von diesem Monster bewacht. Dafür braucht ihr halt besondere Waffen, um dieses Monster zu besiegen. Dann müssen sie ja mal losziehen, diese Waffen besorgen und dann gegen das Monster. Da kannst du sogar eine ganze Kampagne draus spannen.
Theoretisch schon, ja. Ja, im Grunde ist es ja wirklich, dass der Film ist ja schon wie eine Rollenspielrunde. Ich meine, das ist ja exemplarisch. Du hast einmal diese Quest, ja, auf der die gehen, ja. Und die haben ja auch, du hast eine Mini-Abenteurergruppe von drei Personen, also die beiden Barbarenbrüder und dann halt ihre, wie sie später herausstellt, Schwester von den Ragniks. Und es werden ständig primitive Witze gemacht, ja. Das ist eigentlich auch wie eine Rollenspielrunde. Und also da findet sich ja eine Menge wieder. Ja.
Es gibt Patzerwürfe im Endkampf.
Ja, darf ich das gerade noch eben? Ja, also bitte. Das ist echt der Super-Spoiler. Also in der ersten Szene, in der die kleinen Barbaren auftauchen, also in der sie noch jung sind und der Bösewicht die Königin entführt, ja, dann kommen die beiden, greifen ihn an und einer von den beiden beißt ihnen den Finger ab, den Zeigefinger. Deswegen
beide Finger.
Den
Zeigefinger
beißen.
Und den Mittelfinger. Beißt er ihnen beide ab, er hat dann diese Stulpe da drüber. Deswegen kann er ja nicht richtig greifen.
Ja, genau. Also er hat auf jeden Fall was abgebissen an der Hand. Und naja, deswegen wollte er sie ja auch umbringen. Das ist ja der Grund dieses Masterplans, den er da ausgeheckt hat. Und im Endkampf, da kämpfen die dann halt gegen den, da reiten die irgendwie zwei, dreimal aufeinander zu. Und dann gibt's halt auch irgendwie, also der Kampf, hast du ja schon gesagt, ist halt wirklich bemerkenswert schlecht. Und am Ende reitet er von ihnen weg, dreht sich um, hat seine Armbrust in der Hand, ja, zielt auf die. Und dann kann er die Armbrust nicht abfeuern, denn ihm fehlt der Zeigefinger.
Exakt.
So. Ich meine, der Mann hat jahrelang nicht mehr diesen Finger, weil die sind ja in der Zeit groß geworden. Und dann steht er mit der Armbrust und verzweifelt. Zuerst dachte ich, der hat Ladehemmung oder so. Ja, aber nee, er kann nicht abdrücken. Ja. Und dann kommen die beiden und das war einfach.
Ja. wie blöd ist der denn? Ne? Wie du schon sagst, er hat jahrelang nicht diesen Finger benutzt. Warum nutze ich nicht die andere Hand?
Ja, oder den anderen Finger. Also naja, egal. Aber das ist wirklich, das war schon. Ist schon, ja, das ist die Ironie der Geschichte. Ich weiß nicht, da hat der Drehbuchschreiber echt irgendwie gedacht, er ist ein ganz cleverer Kerl. Oder ich der weiß Twist, nicht, ja. Vielleicht war das auch die Idee von den Brüdern oder so.
Ich glaube, es war einfach kein Geld mehr da für den finalen Endkampf nach diesem Supermonster.
Wobei ich es eigentlich ganz nett finde, dass der Bösewicht einfach ein schlechter Kämpfer ist.
Er ist ja ein Anführer, er hat ja seine Leute eigentlich dafür.
Im Schwertkampf eine Armbrust und dann auch noch so eine Handarmbrust, ne? Das ist ja eigentlich unfair. Wobei die Handarmbrust bei den Barbaren wahrscheinlich eh nichts ausgerichtet hätte, so wie die aussehen. Muss man auch mal sagen.
Der abgeprallt. Ja. Aber er tut mir da trotzdem leid, weil wie gesagt, er will ja anscheinend wirklich nur Freude, Glück und Musik haben. Ja. Und er ist nicht besonders kampf kräftig. Er hat da seine Handlanger. Ja, es gibt halt diese böse Frau, Hexe ist es, glaube ich, sogar oder so. Und dann gibt's halt diesen Anführer, den Sklavenanführer. Die sind alle ein bisschen schlagkräftiger und vielleicht auch ein bisschen cleverer. Aber die gehen ja gegen ihn vor. Ja, also, die handeln ja auch nochmal gegen seine Interessen. Er ist eigentlich wirklich die tragische Figur des Films.
Er ist einfach nur missverstanden.
Ja.
Der klassische missverstandene Bösewicht in diesem Barbarenfilm, ja.
Ganz ehrlich, der Bösewicht jetzt hier, ne, so witzig er ja dann auch mit dem abgenagten Finger aussah und alles, hat ihm dann doch eine gewisse Tiefe und Glaubwürdigkeit gegeben. Wenn man dem jetzt die Barbaren nimmt, die jetzt hier wirklich für das Haut-drauf-Element und die Comedy-Einlagen stehen, war er ein guter Gegenpol.
Das stimmt. Es gibt auch so ein paar andere Sachen, die man gut fürs Rollenspiel übernehmen kann. Das sind da eher so Kleinigkeiten. Zum Beispiel fand ich ganz cool, also der ist mir auch direkt aufgefallen, der Bösewicht, der hat so einen Thron. Der ist auf so einer Plattform und die wird angehoben von so, ich weiß nicht, 20 Männern. Ja, das war irgendwie so ein Detail, aber dann sind da wirklich so diese Kerle, die dann irgendwie diese Plattform anheben, auf der er seinen Thron hat. Und diese Plattform ist halt so groß, dass der Thron da drauf in der Mitte ist. Und er könnte im Grunde auf dieser Plattform nochmal einmal gemütlich drumherum spazieren um den Thron. Also so groß ist die, ja.
Man sieht das ist jetzt nicht man, einfach. Man sieht es, glaube ich, auch beim ersten Mal beim Anheben, ich glaube, die rechte Seite kam nicht so schnell hinterher wie die linke.
Ja, so leichte Schräglage.
Du musst vor allem auch gucken, dass du auch 20 gleich große Männer hast, die diesen Thron tragen. Weil sonst wird's auch sehr blöd.
Ja, also fand ich ein nettes Detail, dass man vielleicht auch so als Trademark für einen Bösewicht übernehmen könnte, halt, dass der halt sich nicht auf einer Empore rumtragen lässt, sondern von 20 Leuten auf so einer Plattform, auf deren Thron.
Vielleicht verliert er seine Kräfte, wenn er den Boden berührt, zum Beispiel. Da hättest ja, du schon. Ja. Darum kämpft er auch so schlecht am Boden. Das ist es.
Ja, deswegen saß er auf einem Pferd.
Ja, deswegen saß er
auf einem Pferd. Und am Anfang, auf dem Pferd kämpft er ja noch ganz gut, aber auf dem Boden, ne? Dann vergisst er plötzlich, dass er keinen Finger mehr hat. So kann es gehen.
Das ist eine dumme Sache, ja. Was mir auch gut gefallen hat, was mich überrascht hat, war diese Taverne. Der blutige Eimer hieß die, glaube ich. Und wenn sie sagen, wir gehen jetzt in die Taverne zum blutigen Eimer oder wir müssen da jetzt hin, dann denkt man ja, okay, das ist irgendwie so eine kleine Kneipe, so eine Kaschemme irgendwie, da sitzen irgendwelche Typen in Schatten mit einem Umhang an und geben denen nachher die Lösung des Problems. Aber nee, diese Taverne, die ist riesig groß. Ja. Da laufen Pferde drin herum. Ja, das ist wirklich ist wie die Spielmesse. Ja, das ist so eine Halle und da sind lauter Stände und dann sitzen da Leute zusammen an so Tischen und dann gibt's irgendwie so eine Bude oder der eine hat da Bier und dann ist der Typ da mit seinen Armdrücken und seinen ganzen Gangsterkameraden, ja, und dann reitet halt irgendjemand da mal gerade durchs Bild. Also das ist, weißt du, es ist Indoor alles. Also es ist irgendwie eine ganz eigenartige Taverne. Das fand ich auch ganz ja ganz lustig. Und die Bud Spencer-Prügelei ist natürlich auch
gut. Ja, vor allen Dingen, das Ding war ja richtig voll, ne? Also es waren richtig viele Leute dann da. Und ist mir jetzt, wo du sagst, ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber ja, verdammt, warum liefen da Pferde durch die Gegend?
Ja, weil das Ding halt so groß ist.
Genau.
Ne? Also die haben sich wirklich nicht die Mühe gemacht, eine enge Taverne da zu bauen, sondern die haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt einfach mal hier diese Studiohalle und dann bauen wir hier da die Buden hin und lassen ein paar Leute in Lederbikini und Pelzmänteln da rumlaufen.
Ah, um nochmal kurz auf den bösen Sklaventreiber zurückzukommen, das war übrigens Michael Berryman.
Ah, der Mann mit dem Horn.
Der ist auch unter anderem bekannt aus Filmen, glaube ich, wie was? Die Hügel der blutigen Augen, also The Hills Have Eyes, ist einer der Hauptmutanten sozusagen. Also da hat er ja in der ganzen Serie.
Ah, ja, stimmt. Was man auf Spielerseite daraus ziehen kann, finde ich, ist halt auch mal ein ganz interessantes Konzept. Es kommt ja oft vor, dass man irgendwie Geschwister spielt. Das kennt man ja schon, dass man einfach sagt, okay, auch um eine Gruppenverbindung oder eine Verbindung zwischen den Spielercharakteren zu finden, sagen wir einfach mal, okay, wir sind verwandt, wir sind vielleicht Geschwister. Und dann ist ja üblicherweise das Klischee, dass das irgendwie ungleiche Geschwister sind. Ja, so wie bei Drachenlanze, ja, gibt's ja auch hier den Magier und den starken Krieger. Ja, das sind halt Brüder und die sind auch völlig unterschiedlich halt auch irgendwie, aber sind da trotzdem Brüder. Und kämpfen gemeinsam gegen das Böse irgendwie. Das ist ja normalerweise auch das, was dabei rauskommt. Und man hat dann auch möglichst unterschiedliche Charaktertypen, ne? Aber wäre es nicht eigentlich auch mal ganz spannend, wirklich vollkommen identische Charaktere zu spielen? Einfach mal nur als Rollenspiel-Experiment, nenne ich es mal. Dass man einfach mal sagt, okay, wir haben wirklich Zwillinge, ja? Die haben die gleichen Werte, die sind völlig identisch, von dem Charakterblatt her, nenne ich es jetzt mal. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, ja? Die müssen ja nicht so doof sein wie die beiden Barbaren-Zwillinge, wobei das auch natürlich ganz witzig sein kann, wenn der Rest der Gruppe mitspielt. Das kann auch zu Antipathien innerhalb der Spielgruppe führen.
Sehr schnell sogar, wahrscheinlich.
Ja, ja. Aber ich finde das als Rollenspielexperiment, finde ich das ganz reizvoll, so die Idee.
Ich würde dir da zustimmen. Also wenn ich mir gerade überlege, dass du bei Oldschool D&D, sehr, sehr einfaches System, wo du ja nicht so viele Dinge hast, die den einen Kämpfer vom anderen Kämpfer unterscheiden, dann ist es ja letztendlich, und das sieht man ja in dem Film auch, es ist letztendlich die Ausrüstung, die den Kämpfer macht. Die haben wahrscheinlich alle, ne, mehr oder weniger dieselben Werte. Klar, die Attribute können, je nachdem, ob du es auswürfelst oder was auch immer du machst, können anders sein. Aber am Ende sind es eben beide Kämpfer und die haben beide dieselben Fertigkeiten als Kämpfer. Aber die Ausrüstung ist dann entscheidend. Und dann ist es dann doch interessant, ob der eine das Schwert nimmt und der andere die Axt. Weil das eine ist eben dann, ne, der Axtmann und das andere ist der Schwertmann. Ob sie dann Brüder sind oder nicht, sei dahingestellt. Aber ja, ich glaube, wenn du zwei Charakterklassen hast, die sich ohnehin so ähnlich sind, dann kannst du die auch zu Brüdern machen und dann einfach mal auch bewusst so aufbauen, dass sie gleich sind. Das könnte interessant sein, ja.
Ja, da muss ich ja meine alte D&D 3.5 Runde, da haben wir einmal böse gespielt, da habe ich auch einen Barbaren gespielt und mein Kumpel einen barbarischen Ork, der hieß Stutz und ich war Borgul und Borgul war, glaube ich, eine klischeehafte Kopie der beiden.
Hier du hast beide Film. Gleichzeitig gespielt.
Ich habe beide gleichzeitig in einer Person.
Das ist auch gut. Das ist ja auch eine gute Idee für so ein Experiment. Ja, dass man einfach sagt, okay, ich spiele einfach zwei Charaktere, die gleich sind. Aber wenn man dann selber mit sich so Dialoge führt wie, ich will die Axt, nein, ich nehme die oder so, dann wird's dann echt schräg.
Da spanne ich einfach nur meinen Hals an und grunze.
Ein Punkt würde ich noch aufgreifen, es ist auch passend zum Ende der Episode und ich wünschte, ich könnte es machen, aber es ist mir, die Rechtslage ist mir zu schwierig. Ja. Wenn man eine Rollenspielrunde beendet und man möchte das Ende in Erinnerung behalten, dann möge man sich bitte diesen 80er-Jahre-Soundtrack einmal hier anhören. Den findet man bestimmt, wenn man im Internet danach sucht. Das ist ziemlich beeindruckend, weil das endet so ungewöhnlich zum Rest des Films, dass es eigentlich gar nicht passt. Aber es bleibt in Erinnerung. Der Song ist echt gut.
Der Soundtrack an sich ist insgesamt ja sowieso, der ist ja, also auch so, wenn sie dann in die Arena gehen, ja, Schwert in die Hand, Helm auf und dann geht die Synthi-Mucke los, ja. Also so totales Synthi-80er-Kram. Aber der Endsong, der setzt den Ganzen echt nochmal die Krone auf. Also wirklich, der lohnt sich toll. Wirklich.
Das ist ganz toll. Vor allen Dingen auch die typische Endszene, ne? Also dann bringst du dann nochmal den typischen Dialog, ich will die Zügel, ja, jetzt, mir gefallen die Zügel nicht, ich will die Zügel nicht mehr, gib mir die Peitsche, ne? Ja, mir haben die Zügel eh immer besser gefallen. Und dann, ne, der Freeze-Frame, wo alle Leute dann so lachen und dann kommt die schlechte Musik und dann fahren die auf ihrem Pferdewagen in den Sonnenuntergang. Also es ist wirklich beeindruckend, muss man gesehen
haben. In meinen Notizen habe ich den Songtitel sogar stehen. Der Song heißt
ja, sehr gut.
Der Song heißt Ruby Dawn, also wie Rubin, ja. und ist von...
Ja, von, klasse, natürlich.
Selbstverständlich. Wahrscheinlich auch extra für diesen Film geschrieben von Pino Donaggio. Ja, also da mal nachsuchen, Ruby Dawn von Pino Donaggio für das Finale eurer Rollenspielrunde. Ganz großes Ding.
Bleibt in Erinnerung. Versprochen. Und mit diesen Tipps kommen wir auch zum Ende dieses Podcastes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden uns in der nächsten Folge mit zwei anderen Filmen beschäftigen. Wahrscheinlich auch mit einem anderen Genre. Und schauen dann mal, was wir daraus für Rollenspielrunden ziehen können. Danke an meine beiden Mitpodcaster. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go 60s. Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!